in the depths of his anguish.
Als der Prophet Joseph Smith in tiefster Qual im Gefängnis zu Liberty schmachtete, rief er aus: O Gott, wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Viele von uns haben in Augenblicken des Leids das Gefühl, Gott sei weit entfernt. Das Gezelt jedoch, das die göttliche Hilfe zurückzuhalten scheint, bedeckt nicht Gott, sondern bisweilen nur uns selbst. Gott ist nie verborgen. Verborgen sind lediglich manchmal wir selbst, bedeckt von einem Gezelt, aus Beweggründen, die uns von Gott entfremden und ihn entfernt und unerreichbar erscheinen lassen. Unsere eigenen Wünsche, weniger die Einstellung, dein Wille geschehe, geben uns das Gefühl, ein Gezelt halte Gott von uns fern. Gott sieht uns sehr wohl und könnte uns auch etwas mitteilen. Doch sind es vielleicht wir, die nicht hören oder unseren Willen, seinem Willen und seinem Zeitplan nicht unterordnen wollen. Das Gefühl, von Gott getrennt zu sein, wird schwinden, wenn wir ihm vor ihm mehr so werden wie ein Kind. In einer Welt, in der die Meinung anderer Menschen einen so großen Einfluss auf unsere Beweggründe hat, ist das nicht leicht. Doch wird es uns helfen, die Wahrheit zu erkennen, nämlich, dass Gott uns nahe ist. Er achtet auf uns und er verbirgt sich niemals vor seinen gläubigen Kindern. Meine dreijährige Enkelin veranschaulichte vor kurzem die Macht der Schuldlosigkeit und Demut, die uns mit Gott verbindet. Sie besuchte mit ihrer Familie am Tag der offenen Tür den Brigham City Temple in Utah. In einem der Räume des schönen Gebäudes sah sie sich um und fragte: Mami, wo ist Jesus? Ihre Mutter erklärte ihr, sie könne Jesus im Tempel zwar nicht sehen, aber sie könne seinen Einfluss im Herzen spüren. Eliza dachte sorgfältig über die Antwort ihrer Mutter nach und schien dann zufrieden. Sie sagte: Jesus ist weg und hilft jemanden, meinte sie schließlich. Kein Gezelt trübte Elizas Verständnis oder verstellte ihre Sicht der Wirklichkeit. Gott ist ihr nah und sie fühlt sich nah bei ihm. Sie wusste, dass der Tempel das Haus des Herrn ist, verstand jedoch auch, dass der auferstandene und verherrlichte Jesus Christus einen Körper hat und immer nur an einem Ort gleichzeitig sein kann. Wenn er also nicht in seinem Haus war, so folgerte sie, musste er woanders sein. Sie hatte viel über den Heiland gelernt und wusste daher, dass er unterwegs sein musste, um den Kindern seines Vaters Gutes zu tun. Es war klar, dass sie die Begegnung mit Jesus nicht erhoffte, um eine wundersame Bestätigung zu halten, dass es ihn wirklich gibt, sondern einfach, weil sie ihn lieb hatte. Der Geist konnte ihrem kindlichen Herz und Verstand den Trost vermitteln, den wir alle brauchen und uns wünschen. Jesus Christus lebt, er kennt uns, wacht über uns und sorgt sich um uns. Wenn wir Schmerz, Einsamkeit oder Verwirrung erleben, müssen wir Jesus Christus nicht sehen, um zu wissen, dass er unsere Umstände kennt und seine Mission darin besteht, uns zu segnen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass wir die gleiche Erfahrung wie Eliza machen können, selbst wenn unsere Kindheit schon lange vergangen ist. Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn arbeitete ich fleißig darauf hin, mir eine Professur auf Lebenszeit an der Universität Stanford zu sichern. Ich war der Meinung, mir selbst und meiner Familie ein gutes Leben eingerichtet zu haben. Wir wohnten in der Nähe meiner Schwiegereltern in einem sehr angenehmen Umfeld. Nach den Maßstäben der Welt war ich sehr erfolgreich. Da bekam ich von der Kirche das Angebot, Kalifornien zu verlassen und an das Ricks College in Rexburg in Idaho zu wechseln. Meine beruflichen Ziele hätten ein Gezelt sein können, das mich von meinem liebevollen Vater trennt, der besser als ich wusste, was die Zukunft für mich bereithielt. Ich wusste jedoch genau, glücklicherweise, dass jeglicher Erfolg in Beruf oder Familie bis dahin ein Geschenk Gottes gewesen war. Also, kniete ich mich wie ein Kind zum Beten nieder und fragte, was ich tun solle. Ich konnte eine leise, innere Stimme vernehmen, die mir sagte, dies ist meine Schule. Da gab es kein Gezelt, das mich von Gott abschirmte. Mit Glauben und Demut unterwarf ich mich seinem Willen und spürte seine Fürsorge und Nähe. Während meiner Jahre am Ricks College war ich bestrebt, den Willen Gottes zu erfahren und danach zu handeln. So konnte das Gezelt mich nicht bedecken oder Gottes Einflussnahme auf mein Leben trüben. Während ich bemüht war, sein Werk zu tun, fühlte ich mich ihm nah und spürte seine Zusicherung, dass er wusste, was mich beschäftigte und dass ich ihm überaus wichtig war, dass er auf mein Glück aus war. Aber so wie auch bereits in Stanford traten weltliche Beweggründe in den Vordergrund. Mir wurde nämlich ein reizvolles Stellenangebot unterbreitet, als ich gerade mein 5. Jahr als Präsident des Ricks College beendet hatte. Ich dachte darüber nach, betete darüber und besprach das sogar mit der ersten Präsidentschaft. Die Brüder reagierten humorvoll und mit Wärme, drängten mich aber ganz bestimmt zu nichts. Präsident Spencer W. Kimball hörte mir zu, wie ich das Angebot einer großen Firma beschrieb und meinte dann, nun Herr, das klingt ja sehr vorteilhaft für dich. Und falls wir dich brauchen, wissen wir ja, wo wir dich finden können. Sicherlich hätten sie gewusst, wo ich zu finden war, aber mein Karrierewunsch hätte ein Gezelt über mir erschaffen können, das es mir erschwert hätte, Gott zu finden und seine Einladung zu hören und ihnen zu folgen. Meine Frau spürte das. Und sie hatte das starke Gefühl, dass wir das Ricks College nicht verlassen sollten. Sie sagte, das ist okay für mich. Doch sie bestand in ihrer Weisheit darauf, dass ich mich selbst um Offenbarung bemühte. Also betete ich erneut. Diesmal bekam ich Weisung, und zwar in Form einer inneren Stimme, die mir sagte, ich lasse dich noch etwas länger am Ricks College. Mein eigener Ehrgeiz hätte mir die Sicht auf die Wirklichkeit verdecken und es mir erschweren können, Offenbarung zu empfangen. 30 Tage, nachdem ich die inspirierte Entscheidung getroffen hatte, das Stellenangebot auszuschlagen und am Ricks College zu bleiben, brach der Teton-Staudamm ganz in der Nähe von uns. Gott wusste, dass der Staudamm brechen und hunderte Menschen Hilfe brauchen würden. Er ließ mich nach Rat suchen und seine Erlaubnis erhalten, am Ricks College zu bleiben. Denn nur er kannte sämtliche Gründe, weshalb mein Dienst am College und in Rexburg noch von Wert sein könnte. Ich blieb also dort und fragte den Vater im Himmel oft im Gebet, was ich nach seinem Willen für diejenigen tun sollte, deren Häuser und Geschäfte beschädigt oder zerstört worden war. Ich verbrachte Stunden damit, gemeinsam mit anderen, Häuser von Schlamm und Wasser zu befreien. Mein Wunsch, Gottes Willen zu erfahren und zu tun, verschaffte mir eine Gelegenheit, mich innerlich zu strecken. Dieses Beispiel zeigt noch ein weiteres Hindernis, das uns davon abhalten kann, den Willen Gottes oder seine Liebe für uns zu erfahren. Wenn wir nämlich auf unserem Zeitplan beharren, wo doch der Herr seinen eigenen hat. Ich dachte, ich hätte genug Zeit mit meinen Aufgaben in Rexburg verbracht und hatte es eilig, weiterzukommen. Manchmal kann unser Beharren darauf, nach unserem eigenen Zeitplan zu handeln, seinen Willen für uns verdunkeln. Im Gefängnis zu Liberty bat der Prophet Joseph Smith den Herrn, diejenigen zu bestrafen, die Mitglieder der Kirche in Missouri verfolgten. In seinem Gebet ging es ihm um gewisse und rasche Vergeltung. Der Herr entgegnete jedoch, dass er mit diesen Gegnern der Kirche in nicht vielen Jahren abrechnen werde. In Vers 24 von Abschnitt 121 Buchlehre und Bündnisse spricht er, siehe, meine Augen sehen und kennen all ihre Werke, und ich habe für sie alle ein rasches Strafgericht bereitet, wenn es an der Zeit ist. Denn für einen jeden Menschen ist eine Zeit bestimmt, je nachdem, wie seine Werke sein werden. Wir beseitigen das Gezelt, wenn wir verinnerlicht haben und darum beten, dass dein Wille geschehe, und zwar zu deiner dir eigenen Zeit. Seine Zeit sollte für uns rasch genug sein, da wir ja wissen, dass der Herr nur das Beste will. Eine meiner Schwiegertöchter hatte viele Jahre lang das Gefühl, Gott hätte ein Gezelt über ihr aufgespannt. Sie war jung, hatte 3 Kinder und wollte unbedingt noch weitere haben. Nach 2 Fehlgeburten wurden ihr die Bittgebete zunehmend zur Qual. Weitere Jahre der Unfruchtbarkeit vergingen und sie spürte Zorn in sich aufsteigen. Als ihr jüngstes Kind eingeschult worden war, empfand sie die Lehre im Haus als blanken Hohn dafür, dass sie so auf ihre Rolle als Mutter fixiert war. Und das empfand sie auch bei ungeplanten oder gar ungewollten Schwangerschaften von Bekannten. Sie glaubte, ein engagiertes, gottgeweihtes Leben wie Maria zu führen, die einst festgestellt hatte, ich bin die Magd des Herrn. Doch obwohl diese Worte immer in ihrem Herzen waren, spürte sie keinerlei Reaktion. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, lud ihr Mann sie ein, ihn auf eine Geschäftsreise nach Kalifornien zu begleiten. Während er an Besprechungen teilnahm, ging sie in einem schönen leeren Strand spazieren. Als ihr Herz kurz davor war zu springen, begann sie laut zu beten. Zum ersten Mal bat sie nicht um ein weiteres Kind, sondern um einen Auftrag vom Herrn. Vater im Himmel, rief sie aus, ich werde dir all meine Zeit weihen. Bitte, zeige mir, wie ich sie ausfüllen soll. Sie brachte ihre Bereitschaft zum Ausdruck, mit ihrer Familie dorthin zu ziehen, wohin es auch immer es erforderlich sei. Dieses Gebet zog ein unerwartetes Gefühl des Friedens nach sich. Es brachte ihr zwar nicht die vom Verstand ersehnte Gewissheit, doch ihr Herz war zum ersten Mal seit Jahren beruhigt. Ihr Gebet beseitigte das Gezelt, das sie bedeckte, und öffnete die Schleusen des Himmels. 2 Wochen später erfuhr sie, dass sie ein Kind erwartete. Als ihr jüngstes Kind gerade 1 Jahr alt war, wurden mein Sohn und sie auf Mission berufen. Da sie versprochen hatten, alles zu tun und überall hinzugehen, schob meine Schwiegertochter ihre Ängste beiseite und zog mit ihren Kindern nach Übersee. Noch auf Mission bekam sie ein weiteres Kind, und zwar an einem Tag, als die Missionare versetzt wurden. Diese junge Mutter unterwarf sich ganz dem Willen des Himmels. Nur so kann, geistig gesehen, das Gezelt beseitigt werden, das wir manchmal über unserem Haupt aufspannen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unsere Gebete sofort erhört werden. Abraham schien im Herzen schon bereit zu sein, lange bevor Sarah Isaak empfing und bevor sie ihr verheißenes Land erreichten. Doch hatten die Mächte des Himmels zunächst anderes im Sinn. Dabei ging es darum, nicht nur Abrahams und Sarahs Glauben zu stärken, sondern ihnen ewige Wahrheiten zu vermitteln, die sie auf ihrem langen, umständlichen Weg in das für sie vorbereitete Land an andere weitergaben. Oftmals scheinen die vom Herrn geduldeten Verzögerungen lange anzuhalten, manche sogar ein Leben lang. Doch letzten Endes sind sie immer ein Segen. Niemals müssen es Zeiten von Einsamkeit oder Leid oder Ungeduld sein. Und obwohl die Zeitplanung des Herrn nicht immer der unsrigen entspricht, können wir sicher sein, dass er seine Versprechen hält. Haben Sie vielleicht derzeit das Gefühl, der Herr sei schwer erreichbar? Ich bezeuge Ihnen, dass der Tag kommt, an dem wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Nichts trübt jetzt seinen Blick auf uns. Und so wird auch dann nichts unseren Blick auf ihn trüben können. Wir alle werden vor ihm stehen, jeder Einzelne. Genau wie meine Enkelin wünschen wir uns, Jesus Christus jetzt zu sehen. Wir begegnen ihm jedoch gewiss vor dem Richterstuhl Gottes. Und das wird angenehmer sein, wenn wir zuerst das tun, womit er für uns so vertraut wird, wie wir es für ihn sind. Wenn wir ihm dienen, werden wir so werden, wie er und uns ihm näher fühlen, wenn der Tag näher rückt, da nichts uns den Blick mehr verstellt. Diese Annäherung an Gott kann von Dauer sein. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist, erklärt der Erlöser. Und dann sagt er uns, wie das geschieht. Er sagte, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir für die Kinder seines Vaters tun, was wir seinem Willen nach tun sollen, rechnet der Herr es uns so an, als sei ihm diese Güte selbst widerfahren. Und wenn wir seine Liebe und Zustimmung verspüren, fühlen wir uns ihm näher. Mit der Zeit werden wir so werden wie er und so sehen und sehen so dem Tag des Gerichts mit freudiger Erwartung entgegen. Das Gezelt, das Gott scheinbar von einem fernhält, entstammt wohl eher der Menschenfurcht, als diesem Wunsch anderen zu dienen. Der Heiland hatte keinen anderen Beweggrund, außer den Menschen zu helfen. Viele von uns, auch mir geht es so, haben Angst, auf jemanden zuzugehen, den man gekränkt hat oder der einen verletzt hat. Und doch habe ich erlebt, wie der Herr immer wieder Herzen erweicht hat, nicht zuletzt mein eigenes. Und so fordere ich sie um des Herrn Willen auf, ungeachtet der Angst, die sie haben mögen, auf jemand zuzugehen und Liebe und Vergebungsbereitschaft zu zeigen. Wenn sie das tun, verheiße ich ihnen, dass sie die Liebe des Heilands sowohl für diesen Menschen als auch für sich selbst verspüren werden. Und es wird nicht so sein, als käme sie von weit her. Schwierigkeiten wie diese kann es für sie innerhalb der Familie, in ihrem Umfeld oder auch im ganzen Land geben. Wenn sie jedoch für den Herrn gehen, um anderen ein Segen zu sein, wird er es sehen und es ihnen vergelten. Tun sie es oft genug und lang genug, werden sie feststellen, dass sie sich durch das Sühnopfer Jesu Christi im Wesenskern ändern. Sie fühlen sich dem Herrn nicht nur näher, sondern spüren, dass sie ihm immer ähnlicher werden. Wenn sie ihm dann tatsächlich begegnen, und das werden wir alle, wird es für sie so sein wie für Moroni, der einst sagte: Und nun sage ich allen Lebewohl. Ich gehe bald hin, im Paradies Gottes zu ruhen, bis sich mein Geist und Leib wieder vereinigen werden und ich im Triumph durch die Luft hingeführt werde, um euch vor dem angenehmen Gericht des großen Jehova zu treffen, des ewigen Richters der Lebenden und der Toten. Amen. Ich bezeuge, wenn wir mit Glauben, Demut und dem Wunsch dienen, Gottes Willen zu tun, wird das Gericht des großen Jehova angenehm sein. Wir werden unseren liebevollen Vater und seinen Sohn so sehen, wie sie uns jetzt sehen, mit vollkommener Klarheit und vollkommener Liebe, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.